Fragen. Die Anwesenheit in Räumen ist ja nicht so selbstverständlich und dass das so okay ist. Genau. Wolfgang hat mich freundlicherweise gefragt und ich durfte sogar vorbeikommen, denn ich persönlich finde, Predigen in Webcams ist voll geil, weil das eine ganz große Reichweite entwickeln kann. Aber es ist auch echt total verrückt. So ganz strange. Ich glaube, die blödeste Situation war, als ich an diesem Willow Abschlussgottesdienst predigen sollte und ich nur einen Wunsch hatte, auf keinen Fall will ich mich selber sehen, während ich predige und durcheinander bin darüber, dass das so eine komische Situation ist. Und dann habe ich gedacht, Zoom einfach zack, ja, alle anderen an, ich selber aus. Ich habe daneben gedrückt, alle anderen waren weg und ich sah mich selber komplett in diesem Bildschirm. Und das war wirklich so bescheuert, ja. Ich wusste nicht, ist überhaupt noch jemand da? Und jetzt weiß ich, ja, selbst wenn die Zoom-Gemeinde, Hallo Zoom-Gemeinde, durch widrigste Umstände das erst später sehen kann, weiß ich zumindest, es sind echte Menschen da. Das ist so gut. Und ich bin dankbar dafür, dass das geht. Genau. Ich selber komme aus Münster, bin 42 Jahre, habe 3 Kinder, eine Frau und eine Gemeinde, die zurzeit auch Alternativgottesdienste macht. Wir machen jetzt alle 2 Wochen Gottesdienst draußen, und zwar in der Zeltstadt der Obdachlosenhilfe in Münster, die sich da zusammengetan hat. Genau, das ist auch total cool. Und alle 2 Wochen machen wir so Kleingruppen Gottesdienste, wo jeder sich quasi eine Kleingruppe organisiert oder ihm die organisiert wird. Genau, und das zeigt auch wirklich, dass wir mit unserem Christsein, mit unserem Freaksein, Jesus-Nachfolge, ja tatsächlich in dieser Zeit Dinge anders machen müssen. Und das führt auch dazu, für mich zumindest, dass ich über Dinge nachdenke. Natürlich auch im Rahmen von Gemeindearbeit. Wie machen wir das eigentlich sinnvoll? Aber für mich auch. Wie mache ich das sinnvoll? Wie komme ich da eigentlich mit klar, dass ich jetzt Jesus-Typ bin in einer komischen Zeit? Und bei mir warf das Fragen auf, die grundsätzlich ja nicht sein können. Wie geht Christsein eigentlich? Was brauche ich denn dafür? Was gehört quasi auf jeden Fall mit in die Tüte? Also kann ich das ohne Gottesdienst überhaupt? Ja, irgendwie, also viele schaffen das ja auch über recht lange Zeit. Manche sagen sogar, ja, Gottesdienst ist für mich irgendwie hinderlich, die ganzen anderen Leute, ich kann das besser im Wald, oder brauche ich Gemeinschaft? Ja, irgendwie schon. Also gar nicht ohne, oder? Brauche ich die Bibel, Gebet? Also was brauche ich quasi, um ein guter Christ zu sein? Denn auch das will ich ja irgendwie. Ich will das ja irgendwie so machen, dass das okay ist. Ne? Nicht, dass ich nachher denke, so, naja, irgendwie auf der linken Arschbacke abgezockt so. Sondern ich will das richtig, also ich will das auch dann gut machen irgendwie. Ne? Was ist ein guter Christ? Gibt es überhaupt gute Christen? Also ist das überhaupt in sich eine sinnvolle Sache? Ich habe ein Buch gelesen von Karl Mediaris, kann ich sehr empfehlen, also den Typen und das Buch. Der hat in Colorado eine Umfrage gemacht, hat 50 Leute mal gefragt, Leute, was haltet ihr eigentlich vom Christentum? Und 50 Leute haben ihm Sachen gesagt, die man zum Teil lieber nicht wiedergeben möchte, nicht zitieren möchte. 50 wahllose Personen in der Fußgängerzone, die irgendwas gesagt haben, was zwischen, naja, geht so und fiesesten Beleidigungen lag. Er hat 50 weitere Personen gefragt, also dieselben Personen, eine weitere Frage gefragt. Also dieselben Personen, die gerade gesagt haben, Christentum, furchtbar. Was haltet ihr eigentlich von Jesus? Und 50 Personen haben gesagt, geiler Typ, ganz positiv eingestellt. Eine ganz große Freude, ja klar, Jesus, mit dem haben wir gar kein Problem. Christentum, schwierige Sache. Die Christen, ich weiß auch nicht. Gemeinde, Kirche. Ich weiß nicht, wie das in Remscheid ausfallen würde. Immer wenn ich im Kultstock bin, bin ich ganz sicher, hier ist das sicher anders irgendwie. Weil ich das, also ich empfinde das halt hier einfach immer als einen Hort der Freude, des Ankommens und so. Und dennoch, ich weiß nicht, wie das in Deutschland wäre. Ne? Wir leben jetzt nicht in Amiland, wo vielleicht ein paar Sachen noch ein bisschen komischer sind als hier. Vielleicht würde man hier nicht fragen Christentum, sondern Christentum finden alle hier relativ gut. Kirche wird man hier vielleicht fragen. Und da würden auch Leute sagen, Kirche, nein. Jesus, klar. Und ich frage mich, wie kommt es halt zu dieser Diskrepanz dazwischen, was wir so für Christentum halten und dem, was wir von Jesus halten. Denn ich kann mich da nicht ganz frei von machen, dass auch ich manchmal das Gefühl habe, kriege ich das mit diesem Christentum eigentlich hin? Kriege ich das mit diesem Gemeindedasein eigentlich hin? Und da habe ich so eine Unklarheit, ne? Und bin ich nicht so ganz sicher. Läuft das so? Und kriege ich das halt auch für meine Leute so hin, dass sie das gut machen? Wenn ich dann aber an Jesus denke, ja klar, also das ist ja kein Ding. Ja? Also wenn es nur darum geht, mit Jesus unterwegs zu sein, ja sicher. Aber ob unsere Gemeinde wächst, ob die Konzepte so stimmen, ob das halt mit der Werthaltung auch richtig ist, ob wir das alles so richtig machen, da wird es dann auch schwierig. Leute zu Jesus einladen, na klar, ey, das ist ja kein Problem. Erzählst eine Geschichte von Jesus und alle so, ja geil, das ist ja ein geiler Typ, ey. Ich kann natürlich auch zu meiner Gemeindeversammlung einladen. Oder ich kann einladen zu einem Gemeindewachstumskurs oder was weiß ich was. Und da wird es dann wieder schwieriger. Ich möchte mir mit euch mal eine Geschichte ansehen, wo Jesus mit jemandem zusammentrifft und wo wir vielleicht ein bisschen was davon lernen können, wie Jesus das eigentlich macht mit dem Christsein. Ja? Ich weiß, er ist da manchmal ein bisschen schräg drauf, aber vielleicht können wir ihm da auch eine gewisse Expertise zuerkennen, dass er schon weiß irgendwie, wie man so als Jesus-Jünger unterwegs ist. Wir lesen Matthäus 9, ab Vers 9. Kann man sich gut merken, Matthäus 9, 9. Als Jesus weiterging, da sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es. Und er sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Es fängt an mit Jesus unterwegs, als Jesus weiterging. Allein da möchte ich schon mal kurz einhalten. Denn es heißt nicht, als Jesus seinen 35. Teil in seiner Jüngerschaftsreihe Jünger werden unterwegs abgehalten hat. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind im Neuen Testament, dann gibt es ganz, ganz viele Situationen, die für Menschen absolut lebensverändernd sind, die total entscheidend sind, aber die einfach so passieren, wo Jesus einfach unterwegs ist, einfach am Tippeln. Irgendwie scheint er an dieser Stelle kein Konzept zu haben, keine organisierte Aktion. Denn ich lese da nicht raus, dass Jesus sich an diesem Tag überlegt hatte, heute werde ich den Matthäus mal am Zoll besuchen. Denn der braucht es heute mal. Und er schwor seine Jünger ein, wenn wir zum Zoll gehen übrigens, lasst mich erst mal reden und dann machen wir das. Dann lade ich ihn ein, ich habe ein paar Flyer mit. Sondern Jesus ist einfach unterwegs und sieht, was um ihn herum passiert und nimmt das wahr. Und das erstmal als Christsein, das als Jesus Nachfolger, das finde ich befreiend und begeisternd zugleich. Also, wenn wir das machen wie Jesus, dann können wir tatsächlich unterwegs sein und erwarten, dass im Unterwegssein, an der Tanke, in der Boutique, ja, irgendwo, in der Kneipe, in der Disco, was auch immer, dass wir an dieser Stelle lebensverändernde Situationen erleben werden. Jesus ist unterwegs. Und dann heißt es, da sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen. Also Jesus ist nicht nur unterwegs, sondern er nimmt einen Kopf hoch. Er guckt, wer ist denn da um mich rum? Und dann sieht er die Menschen um sich herum. Und Jesus sieht diesen Matthäus und ich glaube, er sieht ihn anders als die Typen, mit denen er unterwegs ist. Ich glaube, so der normale Durchschnittsmensch der Antike, vielleicht auch der Durchschnittsjude der Antike, hätte an dieser Stelle einen gesehen, der dann natürlich am Zoll sitzt. Der hatte gedacht, ja, okay, hol die Kohle raus. Oh Mann, ey, jetzt muss ich wieder latzen hier. Was sind das für Gedanken, die im Kopf rumgehen? Ja, ich weiß nicht, wie ihr das habt, wenn ihr eine Polizeiauto seht oder so. Ich sofort so, habe ich was falsch gemacht? Habe ich noch Geld? Habe ich alles dabei? Übrigens, ich habe ein bisschen euch in eurer lokalen Finanzierung geholfen heute Morgen. Ihr habt da so ganz fiese Blitzen in der Stadt stehen. Na egal, ich mache das gerne, ja. Ich bringe nicht nur das Wort mit, sondern auch ein bisschen Kohle in also ihr braucht das auch. Straßenbau, ganz ehrlich, mache ich gerne. Aber ich habe da tatsächlich so ein inneres Gefühl, in dem Moment, wo ich da jemanden sehe, dann geht es bei mir an, also in diesem Moment nicht, aber das wäre gut gewesen, fahre ich zu schnell, ist alles okay? So ein paar Protokolle, die da angehen. Und bei Matthäus wäre vielleicht bei einigen angegangen, habe ich genug Geld dabei? Komme ich da drum herum? Da geht sicher auch an, ist ein Typ, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, da halten wir ein bisschen Abstand. Denn der hat den ganzen Tag nichts zu tun, als Menschen zu berühren. Gerade in Corona-Zeiten wissen wir, dass Menschen berühren eine schwierige Sache sein kann. Und für Juden ist es tatsächlich auch eine Sache von kultischer Unreinheit in dieser Zeit. Das heißt, es ist ein Typ, dem gibst du nicht einfach Check. Das ist ein Typ, da drückst du vielleicht deine Kohle ab. Segnest ihn, wenn du gut bist. Ärgerst dich aber auch, dass dieser Typ aus deinem Volk gemeinsame Sache mit den Römern macht. Und dann wissen wir jetzt nicht genau, ob Matthäus einer von jenen war, die tatsächlich die Hand aufgehalten haben, mehr genommen haben, als geht. Wir wissen aber aus dem Neuen Testament, dass diese Zöllner in der Regel gleichgesetzt werden mit Sündern. Das heißt, wer ein Zöllner ist, das ist irgendwie vollkommen klar, der sitzt am Zoll, der bescheißt. Der ist irgendwie unrein. Das ist jemand, mit dem man lieber nichts zu tun hat. Und so gehen normalerweise Menschen am Matthäus vorbei, sehen ihn und sagen, na toll, Penner, und ich hol Geld. Jesus sieht ihn anders. Jesus sieht in diesem Matthäus einen Typen, wo er denkt, Zoll, ja, alles gut, alles geschenkt, ja, packt viele Leute an, ja, was auch immer. Aber er sieht da jemanden, von dem er denkt, dieser Typ, mit dem kann ich mir vorstellen, eine längere, dauerhafte, verbindliche Beziehung einzugehen. Das ist jemand, für den ich sorgen möchte, um den ich mich kümmern möchte, mit dem ich zusammen sein möchte. Und er sagt, Matthäus, komm, folg mir nach. Das heißt, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte dich weiterbringen. Ich möchte dich voranbringen. Und ich sehe, dass in dir mehr steckt, als dieser schmierige Typ, den alle in dir sehen. Ich sehe, dass in dir was steckt, dass in dir Entwicklung ist. Dass in dir ein Mensch ist, der wert ist, dass man mit ihm zusammen ist. Ein Mensch, der wert ist, dass man ihn weiterbringt, voranbringt, mit ihm Zeit verbringt. Ich möchte mit dir zusammen sein. Und nicht nur so ein bisschen, sondern folge mir nach heißt, wir werden jetzt eine Beziehung starten, die geht ein bisschen länger. Ja, die ist eine besondere Beziehung, die wir haben. Wie geil. Denn Matthäus lässt sich einladen. Und ich denke, was für ein Typ. Erstens Jesus. Ein Typ, der hat ja nicht angefangen und hat gesagt, hey Matthäus, ich habe da ein paar Ratschläge. Ganz ehrlich, wenn du deinen Job aufgeben würdest, wäre das eine sinnvolle Sache. Dann habe ich ein paar Reinigungsriten, die könntest du machen. Dann habe ich hier ein paar Persönlichkeitsentwicklungsrezepte. Ja, also wenn du Kurs 3.7 durchgemacht hast, dann könntest du eventuell auf dem Weg mit mir sein in eine andere Zukunft. Nee, macht ja alles nicht. Der bringt ihm Veränderung, indem er ihn einlädt. Indem er sagt, hey, komm mit. Wir verbringen Zeit zusammen. Und dieser Matthäus, der tatsächlich an dieser Stelle sagt, okay, krass, ich mach das einfach. Ich folge ihm tatsächlich nach. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, in seinem Haus beim Essen, was? Das kann ja wohl nicht sein. Also jetzt sagt nicht nur Jesus, komm mit, sondern Jesus, es ist nicht ganz klar, ob Jesus entweder zu ihm nach Hause geht zum Essen oder den einlädt zu sich nach Hause. Sein Haus ist nicht klar, ist das Jesus Haus oder Matthäus Haus. Auf jeden Fall essen die jetzt zusammen. Ja, was wirklich die intimste Gemeinschaft ist, die man mit so einem Fremden haben kann. Zumindest, ja, wenn es ums Essen geht, ja. So, ja, also geschenkt. So, und tatsächlich ist Jesus mit dem zusammen. Ich habe mir gedacht, was wäre das denn heutzutage? Wie würden wir das denn machen, wenn wir mit jemandem zusammenkommen und dem wirklich eine große Gemeinschaft, eine große Verbindlichkeit aussprechen würden? Und ich glaube, es wäre tatsächlich sowas wie jemanden zum Essen nach Hause mitnehmen. Also jemanden, den man nicht kennt. Jemanden, von dem Leute sagen, es geht eine latente Gefahr aus, Jemand, der irgendwie charakterlich eventuell auch problematisch ist? Würden wir den einladen zum Essen? Ich weiß es nicht. Jesus macht es auf jeden Fall und sie essen oder er lässt sich einladen und geht zu ihm zum Essen. Das finde ich cool. Das finde ich richtig gut. Die feiern eine Party. Die Jünger sind übrigens auch dabei. Ja? Und das ist an dieser Stelle Jesus' Nachfolge. Eine Party mit dem kleinkriminellen Milieu seiner Zeit zu feiern. Und zu sagen, ey komm, wir essen erstmal zusammen. Jetzt treten die Pharisäer auf den Plan, ne? Also jetzt kommen die Jesus-Freaks quasi dazu. Also die, die es eigentlich besser wissen und die wissen, wie das alles geht mit Christsein und mit richtigen Werten und so. Die Frommen ihrer Zeit. Und dann sprechen die mit Jesus. Nee, nicht mit Jesus, mit seinen Jüngern natürlich. Ja? Da haben sie keinen Arsch für eine Hose irgendwie. Ich weiß auch nicht, wen ich ansprechen würde, wo ich sagen würde, ey, was machst denn du da? Würde ich Wolfgang direkt ansprechen? Ey, was ist denn los in deiner Gemeinde? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die an dieser Stelle auf jeden Fall reden nicht mit Jesus selber, sondern reden zu seinen Jüngern. Wie kann der? Ist der nicht ein Jude wie wir? Denkt er nicht an das Signal, was der aussendet? Was heißt denn das? Jetzt, die machen nachher so weiter wie bisher. Ist das irgendwie der neue Weg der Heiligung? Partys feiern mit den Assis oder was? Und die Pharisäer haben so eine Vorstellung von religiösem Leben im Kopf, die ich kurz aufmalen werde. So, das ist ein Kreis. Ja, und dieser Kreis, in den lädt man Leute ein. Dieser Kreis ist definiert durch Werte, durch Rituale, durch Handlungen. Das ist vielleicht das, was wir heutzutage Christentum nennen würden, wo wir sagen, hey, komm rein. Und dann lernst du die Grenze hier, die Moral, die richtigen Haltungen, die richtigen Handlungen, die richtigen Einstellungen, die richtigen Gebete, die richtigen Rituale, das richtige Umgehen miteinander. Und wenn du das richtig hinkriegst, dann kommst du irgendwann hier rein. So. Aber dann musst du irgendwie drüber über diese Grenze. Ich meine, sonst kriegen wir das auch nachher hin, ne? Aber letztlich ist klar, die Grenze musst du lernen. Und so sind die Pharisäer auch drauf. Die sagen, Moment, du holst hier Leute rein, die haben gar nicht die Grenze drauf. Die überschreiten das Heiligkeitsgesetz. Was machst denn du da? Und er hat recht. Ja, für Juden ist das kein Witz. Und das ist kein Scherz, das ist gefährlich wie für uns, irgendwie sich mit Corona zu infizieren. So, daraufhin sagen die, nee, das geht nicht. Und Jesus macht seine Grenze klar. Jesus hört's und sagt, Leute, ich möchte euch mal klar sagen, wie meine Grenze aussieht. Meine Grenze ist, Barmherzigkeit will ich. Barmherzigkeit will ich nicht opfern. Die Grenze Jesu, die der aufmacht, als er sich mit den Pharisäern unterhält, der sagt hier, das Ding hier, wenn ihr da eine harte Grenze zieht, dann habt ihr ein Problem. Das ist die einzige Grenze, die ich euch bringe. Nämlich, dass diese Grenze nicht die Grenze ist, die Menschen von Gott trennt. Nicht die Grenze ist, die Menschen von mir trennt. Das heißt, nicht ein System, nicht ein Konzept, kein Wertekanon ist das, was wir als Christenmenschen bringen. Das ist nicht das, worum es geht. Was wir bringen, ist Gemeinschaft mit Jesus. Und diese Gemeinschaft lernen Leute nicht in erster Linie über einen Vortrag, den sie hören, oder über einen Flyer, den sie lesen, sondern das lernen Menschen, indem wir ihnen Platz in unserer Mitte anbieten und sagen, Willkommenskultur, hey, kommt rein, Leute. Ja, ich weiß, irgendwie, du glaubst das gar nicht mit diesem Jesus und so. Ist egal, hier, Kultschock ist offen für euch. Kommt da vorbei. Oder wir kommen zu euch vorbei. Ich habe zu Hause mal in den letzten Monaten ein bisschen experimentiert. So Evangelisation ist für mich eine schwierige Sache, Mission und sowas. Und ich hatte so einen Impuls, ich muss irgendwie das nach draußen tragen. Und wir haben vor der Tür einen Holztisch und eine Holzbank stehen. Und dann dachte ich, okay, ich pinsel jetzt auf dieser Holzbank und auf diesen Holztisch so Bibelsprüche drauf. Da kommen Leute vorbei und gucken sich das an und mal gucken. Und tatsächlich kommen Leute vorbei und gucken sich das auch tatsächlich an. Aber dann fiel es mir in letzter Woche wie Schuppen aus den Haaren. Eine Bank. kann man natürlich nehmen, um was draufzuschreiben und Menschen eine Mitteilung zu machen, eine Information zu vermitteln. Oder aber man setzt sich dann einfach hin, ja, und ist da für Menschen und sagt, hast du Bock, setz dich hin, willst du einen Kaffee, was auch immer. Das ist natürlich jetzt nur auch als ein Symbol. Ich sehe Jesus ganz viel auf Bänken sitzen, an Brunnen hocken und mit Leuten quatschen. Nicht über Grenzen, sondern darüber, dass er mit ihnen zusammen sein möchte. Und ich brauche diesen Jesus. Ich brauche nicht diese Grenzen. Ich brauche Jesus, der mich annimmt und der mich mitnimmt. Wie sieht das aus in dieser Zeit jetzt? Das ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung. Das ist vielleicht so ein bisschen Hausaufgabe oder so, sich das zu überlegen. Wie kann ich eigentlich in dieser Zeit, in der Kontakt schwierig ist, in der Distanz geboten ist, die Distanz überwinden? Telefonnummern helfen zum Beispiel, erstaunlich. Ja? Soziale Medien, klar. Begegnungen möglich machen. Ich glaube, das ist das, was gute Christen, gibt es gute Christen? Ich weiß es nicht. Was Jesus auf jeden Fall ausmacht. Und das will ich mehr und mehr machen können, tun. Und darum will ich auch gerne nach Remscheid fahren und mit Menschen zusammen sein. Und gleich wieder nach Hause und hoffentlich nicht geblitzt werden. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns zeigst in Christus, dass du bei uns sein willst. Ich danke dir, dass du klar machst, dass du ein warmes Herz hast. Dass du die Grenzen überwindest. Dass du mit Zöllnern und Sündern an einem Tisch sitzen willst. Und zwar nicht irgendwie als Propaganda oder irgendwie als nettes Symbol, sondern weil du mit ihnen Zeit verbringen möchtest. Und Vater, ich bitte dich, dass du an den Stellen, wo wir harte Herzen haben, dass du sie weich machst. Dass da, wo wir Grenzen im Kopf haben, dass du sie durchbrichst. Und dass du uns Mut und Kreativität schenkst, zu hören, wie wir auf Menschen zugehen können, wie wir Menschen einladen können, wie wir Begegnungen mit Menschen haben können, gerade auch in dieser Zeit, in der Begegnung schwierig ist, aber so dringend notwendig. Heiliger Geist, bitte gib uns gute Ideen, gib uns Vertrauen in deine Führung und in deine Kraft. Danke, dass du uns willkommen heißt. Amen.